Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer mehr Schülerinnen und Schüler sind vom Lernen gelangweilt. Egal ob in Europa, Amerika oder Asien, dieser Trend lässt sich im Allgemeinen überall beobachten. Das zeigen die gestern veröffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie. Doch wer gelangweilt beim Lernen ist, ist weniger aufmerksam, beteiligt sich weniger und bekommt langfristig wahrscheinlich schlechtere Noten und kann auch insgesamt dem Unterricht schlechter folgen. Wie es um das Thema Langeweile im Unterricht in Deutschland steht und wie man Schülerinnen und Schüler beim Lernen motivieren kann, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ich bin Tobias Schlemper. Hallo. Besonders im Blick bei den Ergebnissen der PISA-Studie sind vor allem die leistungsschwachen oder sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler. In den gestern veröffentlichten Ergebnissen zeigt sich aber, dass sich auch ein Blick auf die besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler lohnt. Denn nicht nur insgesamt sind die Leistungen in Mathe, Lesen und Co. schlechter geworden, auch der Anteil der besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler ist gesunken. Damit sie sich nicht unterfordert fühlen und sich langweilen, müssen sie entsprechend gefördert werden. Und das geht für Schulen auch ohne zusätzliche Kurse oder Personal. Bei der sogenannten digitalen Drehtür können Kinder und Jugendliche den normalen Unterricht zeitweise verlassen und stattdessen digital an Themen arbeiten, die ihren Interessen und Begabungen entsprechen. Wie das im Schulalltag funktioniert und ob davon tatsächlich die Kinder profitieren, die besondere Förderung brauchen, darüber sprechen wir mit unserer NRW-Korrespondentin Vivien Leue. Was muss ich mir darunter vorstellen? Sitzt da ein Kind während der Mathestunde in einem Online-Kurs über Dinosaurier oder KI?
Ja, so kann das schon aussehen, wobei die Kinder mit ihren iPads oder auch PCs dann meist in einem anderen Raum sitzen, also zum Beispiel einer Lernecke der Schulbücherei, und dort dann diesen Kursen folgen. Denn die Grundidee dieser digitalen Drehtür ist ja, dass Schüler und Schülerinnen für die Zeit dieses Kurses, meist eine Stunde oder anderthalb, ihren regulären Unterricht verlassen und dann auch eigenständig wieder zurückkommen, also Drehtür. Und auf diesem digitalen Campus, den es dann gibt, gibt es Live-Kurse. Da muss man zu einer bestimmten Uhrzeit dann auch da sein. Es gibt aber auch Selbstlernkurse, die sind nicht live. Die schaut man sich dann an. Oder auch längerfristige Projekte, an denen die Kinder dann eben außerhalb dieser Live-Sessions, die es dabei dann auch gibt, selbstständig arbeiten. Und ja, Themen sind zum Beispiel die Dinosaurier in der Mittelstufe. Ich hatte mal geguckt, was es jetzt aktuell gibt. Da gibt es The Age of Dinosaurs in Germany, also auch viele Kurse auf Englisch. Für die Mittelstufe gibt es auch sowas wie Musik verstehen, für die Grundschule auch schon Angebote, Zahlen des alten Ägyptens zum Beispiel, oder für die Oberstufe dann eher so in Richtung Biologie, Zombies, Fiction, Fear and Real Biology, also tatsächlich Themen, die den regulären Unterricht ergänzen und nicht nochmal vertiefen.
Also kann ein Schüler dann aber einfach sagen, Mathe interessiert mich gerade nicht, ich gehe durch die digitale Drehtür?
Also es ist natürlich kein Freifahrtsschein, Unterricht zu schwänzen. Die Unterrichtsinhalte muss man nacharbeiten, muss man trotzdem drin haben. Es werden trotzdem Klassenarbeiten geschrieben und die Drehtür funktioniert deshalb auch nur bei Kindern, die sich da selbst organisieren können, da auch für Verantwortung übernehmen für ihr Lernen. Das ist eben gerade in der Grundschule dann auch manchmal schwierig. Da müssen Lehrkräfte schon noch unterstützen, auch technisch zum Beispiel. Aber durchaus ist es so, dass wenn es gut funktioniert, die Kinder dann eigenverantwortlich sagen, Mathe interessiert mich gerade nicht, kann ich schon, ich gehe ins digitale Lernen.
Für wen ist das digitale Lernen denn gedacht? Nur für Hochbegabte und Einserschüler?
Nein, ganz sicher nicht. Nur für diese Gruppe, sondern auch für ja die Begabungs- und Potenzialförderung, so würde ich es mal nennen. Also wenn jemand ein Talent in Mathe hat, dann kann er zum Beispiel Mathe mal verpassen und dafür digital ein anderes Themenfeld lernen und aber muss trotzdem zu Deutsch, Englisch und so weiter dabei sein. Also Kinder müssen das wollen, das ist diese Voraussetzung, und mehr als 3000 Partnerschulen gibt es bisher aus 12 Bundesländern. Das ist auch eine Voraussetzung, dass die eigene Schule eine solche Partnerschule ist, denn das Ganze kostet Geld und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gehört zu den Bundesländern, die die Kosten dafür übernehmen. Andere Länder wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen noch nicht. Da müssen dann Einzellösungen gefunden werden.
Und funktioniert dieses Projekt dann tatsächlich oder ist das bislang vor allem eine schöne Idee?
Nein, das Projekt, das trat 2021 in eine Testphase und ist jetzt seit 2 Jahren, seit 24 fest verankert. Und es gibt auch schon eine Evaluation, also was ich schon berichtet habe, diese hohe Motivation der teilnehmenden Kinder, die zeigte sich in der Evaluation. Auch, dass es eben schön ist, dass Kinder ihren Interessen folgen können. Und es wurde eben in der Anmoderation gesagt, sie sich nicht langweilen, sondern eben positive Erlebnisse in der Schule haben. Und das ist wirklich gerade für Kinder wichtig, denn Langeweile ist ganz schlecht für Schulerfolg. Ja, aber es zeigt sich auch, erreicht man wirklich die, die in einzelnen Fächern Begabungen hat oder die, die eh schon leistungsstark sind. Da muss möglicherweise noch dran gearbeitet werden, auch versteckte Potenziale zu finden.
Unsere NRW-Korrespondentin Vivian Leuer hat uns erklärt, wie das Projekt der digitalen Drehtür funktioniert. Dabei werden Kinder und Jugendliche abseits des normalen Unterrichts besonders gefördert, zum Beispiel, weil sie sich sonst langweilen würden, weil sie den regulären Stoff schon kennen und sich unterfordert fühlen. Und das Thema der Langeweile im Unterricht wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen, denn auch dazu liefert die PISA-Studie besorgniserregende Ergebnisse. Insgesamt langweilen sich nämlich immer mehr Schülerinnen und Schüler beim Lernen. Oft ist ihr Anteil um mehr als 10% gestiegen, in manchen Ländern sogar um rund 25%. Wie es in Deutschland aussieht und was gegen Langeweile im Unterricht getan werden kann, darüber habe ich mit Richard Göllner gesprochen. Er ist Professor für prozessbezogene Unterrichtsforschung an der Universität Potsdam und hat im letzten Jahr eine Studie zur Langeweile im Unterricht bei Schülerinnen und Schülern veröffentlicht. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie groß denn das Problem mit Langeweile im Schulunterricht in Deutschland ist.
Es gibt aus verschiedenen Studien etwas unterschiedliche Schätzungen, wie viel Prozent der Schüler im Unterricht regelmäßig Langeweile erfahren oder erleben. Die prozentualen Angaben reichen so zwischen 30% und 50%. Das sind auch Ergebnisse, die wir in unseren jüngsten Studien gefunden haben.
Dass Langeweile entsteht, kann ja wahrscheinlich an verschiedenen Gründen liegen. Welche Rolle spielt zum Beispiel das Schulfach? Ganz klischeemäßig ist im Mathe- oder Geschichtsunterricht den Kindern eher langweilig?
Ich würde nicht sagen, dass es prinzipielle Schulfachunterschiede gibt. Das ist eher so, Schülerinnen und Schüler haben natürlich bestimmte Präferenzen für das eine oder für das andere Fach. Meist ist die Trennung zwischen mathematischen und sprachlichen Fächern. Und entsprechend das Fach, was weniger gemocht wird von Schülern, da ist das Aufkommen von Langeweile etwas wahrscheinlicher. Aber von prinzipiellen Fachunterschieden gehen wir nicht aus.
Im Gespräch mit der Kollegin eben ging es ja um begabte Kinder. Bei denen könnte Langeweile im Unterricht durch Unterforderung entstehen. Andersherum gibt es wahrscheinlich auch Kinder, die irgendwann im Unterricht abschalten, weil sie einfach gar nicht mehr folgen können, überfordert sind. Welche Rolle spielt das als Grund für Langeweile?
Das ist völlig korrekt. Wir haben zwei Ursachen für die Langeweile, die Unterforderungs- und die Überforderungslangeweile. Wir gehen davon aus, dass die Unterforderungslangeweile das eigentlich problematischere ist und entsprechend im Unterricht auch gut adressiert werden muss und entsprechend Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Überforderungslangeweile ist bei Schülerinnen und Schülern tatsächlich vorhanden, die von vornherein nicht über die notwendigen Voraussetzungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen, dem Unterricht zu folgen. Und insofern ist es ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite müssen wir im Unterricht die Unterforderung im konkreten Unterricht vermeiden und alles dafür tun, dass Schüler herausgefordert werden. Bevor der Unterricht beginnt, müssen wir aber dafür sorgen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler über die Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen, dem Unterricht zu folgen und eben nicht überfordert werden.
Wie äußert sich denn die Langeweile bei den Kindern im Unterricht? Reden wir davon im Heft kritzeln oder mit dem Nachbarn schwätzen?
Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die für Langeweile sprechen. Es gibt auch verschiedene Bezeichnungen dafür. Die PISA-Ergebnisse, die gestern veröffentlicht worden sind für 2025, sprechen von so einem Disengagement, nicht mehr bei der Sache sein. Es gibt auch den Begriff des Mindwandering. Man ist plötzlich mit den Gedanken wo völlig anders. Man sitzt da und guckt zum Fenster raus. Es kann aber sich auch darin äußern, dass Schülerinnen und Schüler wirklich etwas anderes tun, als sich mit dem Unterrichtsstoff zu beschäftigen. Das Problem dabei ist, dass anders als fehlendes Interesse die Langeweile extrem aversiv ist. Jeder von uns, der schon mal Langeweile ganz hautnah erlebt hat, und das hat natürlich jeder, weiß, dass das kein schöner Zustand ist. Also das ist nicht so etwas, was man einfach aushalten möchte, sondern man möchte wirklich weg aus der Situation heraus und erlebt das als maximal aversiv.
Abgesehen von der unangenehmen Situation hat das ja wahrscheinlich auch Folgen, Langeweile im Unterricht zu haben. Welche sind das und was sind es auch für Folgen vielleicht für die langfristige Entwicklung der Kinder?
Eine aktuelle Studie, die wir letztes Jahr publiziert haben, zeigt ziemlich eindeutig, dass ab dem Moment, in dem Langeweile bei Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts entsteht, im nächsten Unterrichtsmoment, also in der nächsten Messung während des Unterrichts, ein geringeres Verständnis resultiert für den neuen Stoff, der dann entsprechend in der Stunde dran ist, aber vor allen Dingen auch ein geringeres Interesse resultiert. Also das, was eigentlich der Motor des Lernens im Unterricht ist, der wird gewissermaßen ausgehebelt, sobald einmal diese Langeweile im Unterricht passiert ist.
Und entsteht daraus dann auch eine Konsequenz für die weitere Entwicklung der Kinder? Sind sie dann auch später weniger interessiert oder können sich weniger gut konzentrieren?
Ganz gewiss. Also wir haben das jetzt in dieser Studie nicht direkt prüfen können, aber alle Studienergebnisse, die ich kenne, zeigen, dass Langeweile eng mit der Lern- und Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern verbunden ist. Es gibt ja manchmal so diese Auffassung, dass Langeweile auch etwas Gutes an sich hat. Also im Sinne von, ich gehe mal in mich und versuche mal meine Gedanken neu zu ordnen und habe mal Ruhe, mich mit einem Sachverhalt neu zu beschäftigen. Das halten empirische Daten nicht. Langeweile wird als negativ für die weitere Lern- und Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern betrachtet.
Das heißt, im besten Fall setzt man schon da an, dass man versucht, die Langeweile überhaupt zu verhindern, dass sie erst entsteht. Wie kann das denn gelingen?
Ich hatte ja schon gesagt, das große Problem im Unterricht ist vermutlich die Unterforderung. Wir haben ja in den letzten Jahren, glaube ich, so ein bisschen die Tendenz, bei den Schülerinnen und Schülern darauf zu achten, dass wirklich jeder alles versteht und dass alles so dargeboten wird, dass Schülerinnen und Schüler die Lernziele erreichen. Da kann es natürlich möglicherweise ganz schnell passieren, dass einige Schüler oder auch mehrere Schüler einer Klasse unterfordert werden. Insofern gilt es aus meiner Sicht, während des Unterrichts maximale Leistungsziele für diesen konkreten Schüler oder diese konkrete Klasse zu formulieren und denen auch ganz konsequent nachzugehen. Also Schüler herauszufordern, mit Problemen zu konfrontieren, mit Alltagsproblemen zu konfrontieren, die dann kreative Lösungen brauchen. Mir ist natürlich ganz klar, dass wenn Lehrkräfte ihre Sendung zuhören, dass sie sagen, das ist leichter gesagt als getan. Das ist mir wohl bewusst. Und trotzdem muss das eigentlich das Ziel einer jeden Unterrichtsstunde sein, über eine gute kognitive Aktivierung, über gute herausfordernde Aufgaben Schüler und Schülerinnen ans Leistungsmaximum zu bringen.
Können denn Lehrkräfte auch noch eingreifen, wenn sie die Kinder in der Stunde, in der Schulstunde schon verloren haben, sie vor sich hinträumen, im Heft kritzeln und so weiter? Bekommt man das Interesse während der laufenden Stunde nochmal wieder?
Ganz sicher. Jeder Moment wird neu verhandelt, aber ich denke, da würden mir Lehrkräfte zweifellos recht geben. Je stärker sich diese Langeweile manifestiert, je länger sie im Unterricht auch fortbesteht bei einem Schüler oder bei einer Schülerin, desto schwieriger wird es, den Schüler wieder herauszubekommen und in gewisser Weise wieder in den Unterrichtsfluss reinzubekommen. Das ist ganz sicher.
Sie haben die Ergebnisse der PISA-Studie ja eben schon angesprochen. Beim Thema Langeweile sticht Deutschland entgegen dem übrigen Trend positiv heraus. Wenn es um das Lernen von neuen Dingen geht, sind in Deutschland nur unter 10% der Befragten gelangweilt. Nur in Japan ist der Wert noch geringer. Machen wir in Deutschland also im internationalen Vergleich sogar etwas besser als andere Länder?
Ich bin mir nicht immer ganz sicher, wie gut diese Daten, die ja am Ende auf Selbstberichten basieren, ohne weiteres vergleichbar sind. Aber ich stimme Ihnen zu. Ich habe auch diese Ergebnisse mit sehr viel Interesse gelesen und freue mich, dass zumindest an dieser Stelle Deutschland einiges richtiger macht als an anderen Stellen.
Gibt es denn noch Punkte, wo wir in Deutschland ausbauen sollten, wo wir noch mehr gegen Langeweile im Unterricht tun sollten?
Wie gesagt, ich glaube, es gilt darum, Schülerinnen und Schüler von vornherein, das ist ein wichtiger Punkt, von vornherein zu befähigen, dem Unterricht folgen zu können, überhaupt das Handwerkszeug zu haben, eine Unterrichtsstunde sozusagen verfolgen zu können einerseits, aber dann eben den Unterricht ganz konsequent danach ausrichten, Leistungsziele zu erreichen, Erwartungen, Leistungserwartungen zu formulieren und eben an der Stelle Schüler eher zu überfordern als zu unterfordern. Diese Überforderungssituationen im Unterricht führen ganz selten zu Langeweile. Es ist mehr die Unterforderung, die problematisch ist.
Sagt Richard Göllner. Er ist Professor für prozessbezogene Unterrichtsforschung an der Universität Potsdam. Und wir haben über das Thema Langeweile im Unterricht gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Langeweile im Unterricht vermeiden, Inhalte ansprechend gestalten und die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen motivieren, das ist im Sportunterricht nochmal eine besondere Herausforderung. Denn in keinem anderen Fach ist so offensichtlich, ob Schüler und Schülerinnen etwas können oder nicht. Doch wie gelingt es Lehrkräften, Freude am Sport auszulösen, vor allem bei denjenigen, die eher keine Lust auf den Unterricht haben? Das konnten Pädagogen in unterschiedlichen Workshops zuletzt bei der Schulsporttagung in Frankfurt lernen. Afanasia Zwick war für uns dabei.
Auf die Plätze.
Fertig.
Los!
Auf der roten Laufbahn des Sportcampus der Goethe-Universität Frankfurt sprinten zwei Teams um die Wette. Je 5 Sportpädagogen, die im Staffellauf über 15 cm hohe Blöcke zu bunten Hütchen rennen. Unter einigen von ihnen sind kleine Bausteine versteckt.
Wenn da ein Legostein ist, nehmt euch den Legostein, Hütchen wieder ablegen. Wenn da kein Legostein ist, weitersuchen. Sucht so lange, bis ihr was findet. Wenn wir nichts mehr finden, ist das Spiel zu Ende.
Das Team mit den meisten Bausteinen gewinnt. Dominik Ulrich, Erfinder dieser Übung, entwickelt im Deutschen Leichtathletikverband neue Konzepte für Schüler und Schülerinnen. Bei der Sporttagung in Frankfurt erklärt er Lehrkräften aus dem gesamten Bundesgebiet, altersgemäße Spielsachen wie Kreisel, Bausteine oder Sammelkarten spornen Kinder an, mitzumachen. Besonders bei eintönigen, klassischen Disziplinen. Und mit folgendem Trick lasse sich sogar auch der letzte Sportmuffel von der Bank holen.
Das Verliererteam schenkt dem Gewinnerteam einen Block.
Das heißt bei der nächsten Runde eine Hürde mehr für das schnellere Team.
Dann werden Wettbewerbe auf einmal hochspannend. Wenn bis zum letzten Stein das Gefühl aufkommt, das Ding könnten wir noch holen. Die feuern sich an, die unterstützen sich, die kooperieren auf einmal. Das ist auch wieder das Thema, wie man quasi die zum Sprinten alle motivieren kann.
Wie Lehrkräfte Lust auf Seilspringen, Badminton oder Volleyball entfachen. In 16 Workshops zeigen sportbegeisterte Pädagogen erprobte Unterrichtseinheiten. Gesammelt und erweitert wird ihr Wissen im Frankfurter Projekt WIMASU, kurz für Wir machen Sportunterricht. Gründer Janis Veit hat das inhaltliche Programm der Fortbildung koordiniert. Sein Ziel: Alle Schüler finden eine Sportart, die sie mögen.
Wir haben so ein Verständnis davon, dass wir eigentlich den Tisch so groß decken wollen wie möglich mit allen Sachen, damit man am Schluss Bock hat auf Sportunterricht oder auf Sport lebenslang.
Dafür bringt Veit auch Schulhofspiele in die Turnhalle, zum Beispiel Gummitwist. Seine Workshop-Teilnehmenden schwitzen, während sie synchron über Gummibänder hüpfen. Nebenan fliegen 100 kleine Bälle durch die Halle. Workshopleiter Felix Burmeister aus Bielefeld.
Bälle haben an sich einfach einen hohen Aufforderungscharakter. Und wir haben jetzt eben hier auch mal gezählt, in der ersten Viertelstunde, wo wir das Warm-up gemacht haben, da hatte einer 68 Mal geworfen. Und das ist einfach eine hohe Wurffrequenz. Und das verbessert halt die Wurffähigkeit der Kinder auch enorm, wenn man solche Spiele spielt, die nicht nur 30 Kinder und einen Ball haben.
Die Impulse auf der Tagung zeigen Wirkung. Die knapp 200 Teilnehmenden sind inspiriert.
Ich habe viele Ideen bekommen, wie man sich warm machen kann.
Weil man sich manchmal in seinen Routinen einstellt. Deswegen ist es eine gute Ergänzung, jetzt da mal was Neues zu erleben und auch praktisch und nicht nur ein Buch zu lesen.
Und auch ohne Material kann man Sportunterricht machen. Mit kleinen Fangspielen, die aber immer anders sind.
Abwechslung wünschen sich auch Schüler und Schülerinnen. Eine Umfrage unter 5. und 9. Klässlern an der IGS Nordend, einer Frankfurter Gesamtschule.
Man könnte auch mal so Spiele machen, wo es vielleicht nicht so um die Leistung geht, um den Leistungsdruck, wo dann nicht gesagt wird, jetzt hast du es falsch gemacht oder so. Wo es nicht so ist, ja, heute haben wir Sport, wird wieder langweilig, sondern so richtig, so jetzt können wir uns auspowern.
Bei Mannschaftsspielen ist gerade so das Problem, dass halt manche Schüler einfach einen sehr unter Druck setzen. Und wenn man jetzt nicht so gut darin ist, im Team zu sein, dann will man am liebsten in der Ecke sein. Aber dann wird man ihm gesagt, ey, mach doch mal was.
Was nach einem Spagat für Lehrkräfte klingt, sagt der Sportwissenschaftler Timo Weber von der PH Heidelberg, sei ein kleiner Schritt am Anfang eines Schuljahres.
Da kann man so ein Ranking machen, welche Sportart ist meine Lieblingssportart und welche ist meine Horrorsportart. Und dann kann ich da gezielter auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, die halt sagen, oh, das interessiert mich nicht. Und dann kann ich mal auch im Sportunterricht nachfragen, woran lag das? Was sind so die negativen Erfahrungen, die sie im Sportunterricht davor gemacht haben oder auch außerhalb von Schule?
Hilfreich findet die Lehrerin Svenja Beckmann auch das theoretische Material der Tagung, wie Ansätze zu Leistungsbewertung oder Anleitungen für Schwimmübungen. Zum Beispiel beim Brustschwimmen sollen sich die Kinder vorstellen, sie halten ein Geschenk in beiden Händen vor der Brust und überreichen es jemandem.
Ich habe einfach schöne Technikkarten gesehen, die ich gerne als Anschauungsmaterial mal hätte, um visuell zu unterstützen, wie die Koordination zwischen Arm- und Beinschlag ist.
Ihr Highlight der Fortbildung: Sportarten, die auch für sie neu sind. Beispiel Trapez.
Unter der Stange hier, ihr setzt euch gegenseitig auf die Füße vom anderen.
Unisono sagen die Teilnehmenden, ihre Freude am Sport übertrage sich auf die Schüler und Schülerinnen. Und damit alle am Ball bleiben, soll die Schulsporttagung auch in den kommenden Jahren in Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität stattfinden.
Afanasia Zwick war für uns bei der Sporttagung in Frankfurt dabei. Dort konnten Pädagoginnen und Pädagogen in Workshops lernen, wie sie Schülerinnen und Schüler für Sport begeistern und Langeweile im Unterricht vermeiden können. Wer heute zur Schule geht, kennt sie höchstens aus Erzählungen, dem Fernsehen oder dem Geschichtsunterricht, die DDR und ihre Geschichte. Doch wie vermittelt man diese Zeit am besten? Wie kontert man Falschdarstellungen, nostalgisch oder ideologisch verfälschte Erinnerung oder einfach das Vergessen? In Berlin ist gestern das Projekt DDR Escape gestartet, ein Escape Room, der Schulkindern spannend und spielerisch die Lebenswelt in der DDR vermittelt. Mit vielen Rätseln, die man gemeinschaftlich knacken muss, um weiterzukommen. Daniela Siebert war für uns dabei.
Warum baut unser Staat mit seinem angeblich so überlegenen Sozialismus Mauern um sich herum? Wenn es hier so gut ist, warum darf dann keiner raus?
Die Lautsprecherstimme der Protagonistin Elke kommt aus einer hellbraunen Schrankwand. Ein Originalmöbel aus der DDR, wie alles in diesem nachgebauten Wohnzimmer. Von der hässlichen Tapete bis zum grauen Telefon mit Wählscheibe. Diese Escape-Room-Kulisse steht nun in einem Seminarraum des Albert-Einstein-Gymnasiums. Zwei Mädchen und drei Jungen aus der 10a sind sofort emsig dabei, die Aufgaben zu knacken, die hier versteckt sind. Etwa: Was verrät das Buchstabenrätsel an der Wand über den Tauschhandel, den DDR-Bürger untereinander führten?
Also deiner tauscht was nochmal? Westschokolade, wenn er Wischtücher bekommt.
Taschentücher, ja.
Meiner tauscht Wischblätter, wenn er Schulhefte bekommt.
Also meiner tauscht Fotopapier, wenn er Orangen braucht.
Der Raum und die Rätsel drehen sich um die Geschichte der fiktiven DDR-Bürgerin Elke. Eine Fotografin in Leipzig mit ihrem Freund Holger, die sich zunehmend von der SED und ihrem Heimatland entfremden. Sie geraten in Konflikte und Überwachung. Das verdeutlicht unter anderem das Spitzelprotokoll der Stasi, das die Besucher in der Dunkelkammer der Fotografin zu hören bekommen.
11.22 Uhr gingen Flora und H.W. den Petersteinweg entlang und betraten das Wohnhaus Hertelstraße 27. Bis zum Ende der Beobachtungszeit verließ Flora das Haus nicht mehr.
Die Geschichte von Elke und Holger vermittelt spielerisch und nebenbei Wissen über das Leben in der DDR. Dass die Bürger kaum ins Ausland durften, veranschaulicht zum Beispiel ein Globus. Nur mit einer Schwarzlichtlampe bekommen die Schüler darauf die wenigen erlaubten Reiseländer angezeigt. Nach einer Stunde haben die fünf Jugendlichen alle Rätsel gelöst. Die Zehntklässler Oskar List und Lina Tekin haben danach einen neuen Blick auf die DDR.
Ich wusste nicht, dass die Musikrestriktion ganz so extrem war, weil es durften ja viele Bands nicht gespielt werden. Und im Escape Room ging es ja auch darum, dass eine Person, ich glaube der Bruder, inhaftiert wurde, weil er auf eine Demo gegangen ist, die dafür war, dass seine Band, die er gerne gehört hat, wieder legalisiert wird.
Es ist ja wirklich so unterschiedlich jetzt ist so der Zeit, in der wir jetzt leben, und ich kann mich jetzt noch mal so ein bisschen besser in die Menschen hineinversetzen, wie krass das eigentlich gewesen sein muss, ständig so in Angst zu leben.
Ihre Klasse wurde schon im Geschichtsunterricht mit Wissen über die DDR auf den Besuch vorbereitet. Das ist Teil des Konzepts, denn der Escape-Raum soll auf keinen Fall alleine stehen, betont sein Erfinder Matthias Hecking.
Vor diesem Escape-Room sollen die Schulen auch eine Doppelstunde machen oder sogar noch mehr, dass man eben da schon mal die Grundlagen legt, auch für Dinge wie zum Beispiel friedliche Revolution, die ja in dem Escape Room an sich nicht stattfinden kann, weil er im März 1989 spielt.
Der Spieleentwickler hat schon diverse Escape Rooms geplant. DDR Escape hat Hacking für Jugendliche zwischen 14 und 18 konzipiert. Dass das Projekt ans Berliner Albert-Einstein-Gymnasium gekommen ist und hier sogar seine Premiere feiert, dafür hat sich Geschichtslehrerin Nadine Machel stark gemacht.
Also für die Schülerinnen und Schüler ist es tatsächlich ein anderer Zugang zu Geschichte, ja, anders Geschichte zu erleben und auch ja Geschichte mal in einer Kooperation interaktiv vermittelt zu bekommen. Und in den folgenden Wochen werden wir jetzt im Geschichtskollegium uns anschauen, wie es dazu kommen konnte, dass es so einen Alltag in einem der beiden deutschen Staaten gab.
Dass es das Projekt überhaupt gibt, ist der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur zu verdanken. Sie finanziert die DDR-Escape-Rooms für 2 Jahre. In den nächsten Wochen öffnet das Projekt seine Räume noch in 6 weiteren deutschen Städten an Schulen. In Berlin resümieren Oskar und Lina ihren Besuch am Premierentag positiv.
Super gut nachgestellt.
Super interessant und es hat mir richtig Spaß gemacht.
Daniela Siebert hat für uns das Projekt DDR Escape besucht, bei dem Schulkindern spielerisch, zum Beispiel mit Rätseln, die Geschichte der DDR vermittelt wird. Und damit endet Campus und Karriere für heute. Ich bin Tobias Schlemper und bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss!